Daniel Schreiber, allein. Wann geht es dir gut? Wenn zahllose liebe Menschen dich umgeben oder wenn du allein bist? Wie oft brauchst du Trubel? Wie oft brauchst du Rückzug? Und an welchem Punkt kippt wohltuende Ruhe in ein Gefühl schmerzhafter Einsamkeit? Wir alle brauchen Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Nähe und Liebe. Welches das richtige Maß ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Eines ist allerdings Fakt. Es gibt heute mehr Single-Haushalte als jemals zuvor. Während der Corona-Pandemie bedeutete das für viele Menschen eine mehrmonatige, fast komplette Isolation. Wie gehen wir mit der Einsamkeit um, wenn wir keine Wahl haben? Was macht das Alleinsein mit den Menschen? Und wie kann man sich in einer solchen Situation dennoch gut um sich selbst kümmern? Allein von Daniel Schreiber ist ein kluger, persönlicher und intimer Einblick in diese Situation. Gesellschaftliche Misere und privates Glück. So viele Menschen wie nie zuvor sind heute Singles und leben allein. Zu ihnen gehört auch Daniel Schreiber. Seine letzte Beziehung ist schon ein paar Jahre her und auch Affären werden immer seltener. Daniel hatte nie geplant, lange Zeit allein zu bleiben. Er dachte immer, er würde einen Partner finden und mit ihm gemeinsam alt werden. Aber so ist es nicht gekommen. Natürlich fragt er sich häufig, ob es an ihm liegt. Vielleicht ist er einfach zu verkorkst, um wirklich beziehungsfähig zu sein. Nicht gut genug? Hat er zu große Angst, verletzt zu werden? Oder liegt es an der Gesellschaft, dass er, wie so viele andere, allein ist? Der französische Philosoph Jean-François Lyotard schrieb schon 1979 vom Ende der großen Erzählungen. Damit meint er, dass weder die Politik noch die Philosophie heute noch eine Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen können. Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie und wenden sich von den Wissenschaften ab. Es mangelt uns an großen, allgemeingültigen Erzählungen, die uns verbinden. Dadurch zerfällt die Gemeinschaft in Kleingruppen und die Individuen werden mehr und mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Das macht einsam. Hinzu kommt, dass unsere Welt mit ihren Krisen und Kriegen und der Klimakatastrophe in einem desolaten Zustand ist. In Daniels Augen macht die Zukunft einfach nicht besonders Lust darauf, sie mit jemandem zu teilen. Viele alleinlebende Singles haben viel Zeit, um über solche deprimierenden Themen nachzugrübeln. Was dagegen hilft? Gärtnern zum Beispiel. Und Freunde. Daniel hat eine gute Freundin, Silvia, die er schon seit Kindertagen kennt. Sie ist mit ihrem Partner und ihrer Tochter aufs Land gezogen. Daniel hatte Angst, dass ihre Freundschaft durch die Distanz langsam einschlafen würde. Doch dann schlug er Silvia vor, ihr dabei zu helfen, den verwilderten Garten auf ihrem neuen Grundstück auf Vordermann zu bringen. Wann immer er Zeit hat, fährt er raus aus Berlin, schneidet die verwilderten Thujen, legt Beete an, plant, gräbt und pflanzt. Die Gartenarbeit erzeugt Sinn und Schönheit in einer Welt, die uns häufig an den Rand der Verzweiflung treibt. Außerdem bedeutet sie ein neues Kapitel in seiner Freundschaft zu Silvia. Wenn man alleine ist, sind solche Freundschaften wichtig. Für Daniel bilden sie das Zentrum seines Lebens und sind gleichzeitig die Ursache des größten Glücks sowie der schlimmsten Konflikte. Sie sind das Netz, aus dem sein Leben besteht. Freundliche Fremde. Im Winter ist Daniel immer besonders auf der Hut vor seinen depressiven Phasen. Um nicht in allzu trübes Fahrwasser zu geraten, verlässt er seinen Schreibtisch jeden Tag um 3 Uhr, um noch ein paar Sonnenstrahlen im Park zu erhaschen. Um Weihnachten herum ist es am schlimmsten. Selbst wenn er die Feiertage wie jedes Jahr mit Freunden verbringt, fühlt er sich einfach irgendwie falsch in der Welt. Oft verfällt er deshalb in geradezu manische Aktivität, nur um sich nicht in negativen Grübelschleifen zu verfangen. Er kocht kiloweise Marmelade ein, um sie zu verschenken, beginnt mit der Lektüre eines dicken Romans und arbeitet noch mehr als gewöhnlich. 2019 konnte er seiner drohenden Winterdepression allerdings gänzlich entwischen. Das lag vor allem an einer Literaturresidenz in der Schweiz, zu der ihn die Besitzer eines idyllischen Hotels eingeladen hatten. Und die Zeit dort war einfach schön. Er hatte ein eigenes kleines Büro, von dessen Fenster aus er auf einen See und die Berge blickte. Dort entdeckte er das Wandern für sich. In der spektakulären Landschaft der Alpen suchte sich sein Denken ganz neue Bahnen und einen neuen, entspannteren Rhythmus. Vor allem aber war die Atmosphäre im Hotel eine Wohltat. Die Angestellten dort waren so freundlich und entspannt, wie es in Berlin kaum jemand ist. Auch wenn er mit den meisten nur wenige Sätze wechselte, tat das gut. Außerdem wohnt solchen kleinen Begegnungen ein besonderer Zauber inne. Denn manchmal können sie der Beginn einer Freundschaft sein. Der erste, der scheinbar oberflächliche Begegnungen untersuchte, war der Soziologe Mark Granovetter. Dazu schrieb er schon in den frühen 1970er Jahren den Aufsatz »The Strength of Weak Ties«. Darin geht er davon aus, dass eher oberflächliche Bekanntschaften, so wie die, die Daniel in der Schweiz machte, unser Leben stärker beeinflussen, als wir denken. Denn innerhalb dieser Netzwerke verbreiten sich Gefühle, Ideen und Haltungen. Daran sollten wir uns öfter erinnern. Es kostet nichts, zu Fremden höflich zu sein. Und für unser Gegenüber kann eine freundliche Geste oder ein aufmunternder Satz viel bedeuten. Wir sollten nicht vergessen, dass wir hinter unserer harten Schale alle verletzlich sind und Freundlichkeit verdient haben. Die Corona-Einsamkeitsspirale. Als Corona zunehmend die Nachrichten dominierte, erlebte Daniel einen erschreckenden und prägenden Moment. Eines Tages stand er im Supermarkt plötzlich vor leeren Regalen. Die Leute hatten aus Angst vor einem Lockdown gehamstert. Es schockierte Daniel, dass von jetzt auf gleich jeder scheinbar nur noch an sich selbst dachte. Wie in der Apokalypse. Plötzlich fühlte er sich ohne Partner oder Mitbewohner sehr einsam und vor allem schutzlos auf sich allein gestellt. Dabei ist Daniel eigentlich gern alleine. Er geht gern allein spazieren, probiert neue Rezepte aus, liest stundenlang. Aber die Isolation während der Pandemie wurde schnell zu viel. Wer lange Zeit überhaupt niemanden sieht, verliert nämlich nicht nur die Verbindung zu seinen Freunden, sondern auch zu sich selbst. Je näher der Frühling rückte, desto einsamer wurde Daniel. Er stürzte sich in die Arbeit. Er nahm Jobs an, die viel zu schlecht bezahlt waren, um den Ausfall von Lesungen und Podiumsdiskussionen auszugleichen. Wegen der finanziellen und allgemeinen Unsicherheit schob er seine eigenen Projekte auf die lange Bank. Und so kam zur Einsamkeit auch noch der Sinnverlust. Selbst mit seinen engsten Freunden sprach er nun seltener. Schließlich hatten sie mit Notbetreuung und Homeschooling ihre eigenen Probleme. Daniel hörte sich ihre Sorgen an, sprach aber kaum über seine. Das lag auch daran, dass Einsamkeit einfach verdammt unattraktiv ist. Wenn jemand einsam ist, muss wohl etwas mit ihm nicht in Ordnung sein. So entstand eine Spirale der Einsamkeit, in der er sich immer weiter von seinen Freunden entfernte. Mit der Zeit wurde Daniel zunehmend hypersensibel und fragil. Wenn zum Beispiel jemand einen gemeinsamen Spaziergang absagte, nahm er das persönlich und war zutiefst gekränkt. Kein Wunder, dass sich einige seiner Freunde in der Folge noch weiter von ihm zurückzogen. Uneindeutige Verluste. Reisen, Geburtstage, Ausflüge, die Konzertsaison. Fast alles, was Daniels Leben und seiner Zeit vor der Pandemie Struktur verliehen hatte, war mit einem Schlag weg. Es passierte nichts. Außer, dass Daniel anfing, jeden Tag mindestens 10 Kilometer zu gehen, als Rettungsmaßnahme für seine psychische Gesundheit. Oft hatte er keine Ahnung, welcher Tag oder sogar welcher Monat war. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und er gelangte dabei zu traurigen Schlussfolgerungen. Vor Corona hatte er seinen großen und bunten Freundeskreis für eine Art Familie gehalten. Mittlerweile schien es ihm, als sei Blut eben doch dicker als Wasser. In der Not blieb er alleine. Oder war er vielleicht zu alt für Freundschaften geworden? Einen Freund oder Partner ganz allmählich zu verlieren, ist ziemlich hart. Manchmal sogar schwieriger, als zum Beispiel den Tod eines Freundes zu verarbeiten. Die Psychologin Pauline Boss hat das als uneindeutigen Verlust beschrieben. Man ist sich nicht sicher, ob der Verlust endgültig ist und was genau man überhaupt verloren hat. Der liebe Mensch, um den es geht, ist zwar noch da, aber irgendwie auch nicht. Das macht es schwer zu trauern, aber auch nach vorne zu blicken. Und es nährt den nagenden, oft tiefsitzenden Glauben, dass die Schuld daran bei einem selbst liegt, weil man einfach nicht liebenswert genug sei. Daniel versuchte, seine Tage so gut wie möglich zu füllen. Mit Arbeit, Spaziergängen und Büchern. Außerdem begann er, Serien zu schauen und dabei zu stricken. Das Stricken empfand er als beruhigend, als meditativ und komplex. Man wird mit der Zeit immer besser und erschafft dabei noch schöne Dinge für sich selbst und für Freunde. So vergehen die Stunden. aber diese Akte der Selbstfürsorge konnten nicht verhindern, dass es ihm alles in allem ziemlich schlecht ging. Einmal beobachtete er im Park einen Vater, der seiner kleinen Tochter das Fußballspielen beibrachte. Bei dem Anblick kamen ihm die Tränen, weil ihm selbst solche fröhlichen Momente der Nähe nicht vergönnt waren. Du wirst dich erinnern, im ersten Corona-Winter hatten wir noch keine Ahnung, wie lange dieser einsame Ausnahmezustand anhalten würde. Also versuchte Daniel, sich damit abzufinden, dass er wohl vorerst allein blieb. Damit, dass seine Freunde ihm weniger nah waren. Er begann, das Strickstück seines Lebens aufzutrennen. Bald würde er etwas Neues daraus machen. Nur was? Perspektivwechsel und queere Scham. Nach einem Jahr Corona war ein Großteil von Daniels früherem Leben einfach nicht mehr existent. Seit einem Jahr hatte er keinen anderen Menschen mehr berührt. In diesem zweiten Pandemiewinter flog Daniel mit zwei Freunden für zwei Wochen nach Lanzarote. Die Reise war zu diesem Zeitpunkt der Pandemie wieder erlaubt. Vielleicht nicht sehr vernünftig, aber er musste einfach raus. Rückblickend war es die beste Idee seit langem. Die beeindruckende vulkanische Landschaft, der Ozean, der Horizont und vor allem Freunde. Die Gesellschaft tat ihm unglaublich gut und er schaffte es endlich, auch über sein Alleinsein zu sprechen. Die drei sprachen auch über andere Themen, die sie als homosexuelle Menschen beschäftigten. In seiner Jugend war Daniel der einzige schwule Junge auf seiner Schule gewesen. AIDS war damals in aller Munde und Schwule waren dementsprechend stigmatisiert. Als Teenager kam es ihm so vor, als ob alle Menschen Schwule hassten und nur darauf warteten, dass sie starben. Eine Romanze war für ihn undenkbar. Kurz, er schämte sich dafür, schwul zu sein. Und dieses Gefühl blieb immer irgendwie da. Auch wenn wir heute in einer anderen Welt leben und Daniel in einer anderen, weltoffeneren Stadt. Scham spielt im Leben vieler queerer Menschen eine große Rolle. Schon während der Kindheit wird uns vermittelt, dass nur heterosexuelles Begehren normal sei. Queere Menschen bekommen also den Eindruck, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Und viele von ihnen fühlen sich so, als müssten sie diesen vermeintlichen Makel kompensieren, um jemand zu werden, den man lieben kann. Das ist ein psychologischer Vorgang, aber die Scham ist auch sozial institutionalisiert. Homophobie findet sich überall in unserer Gesellschaft. Noch vor 80 Jahren wurden Schwule in Konzentrationslagern ermordet. Erst 1990 beschloss die WHO, Homosexualität aus ihrem Katalog psychischer Krankheiten zu streichen. Das alles steckt noch in unserem kollektiven Bewusstsein. Selbst wenn man homophobe Gedanken ablehnt, trägt man sie doch mit sich herum. Auch Daniel fühlt diese queere Scham. Er geht oft auf Abstand, wenn er einen Mann attraktiv findet. Er hat in der Vergangenheit gehungert und obsessiv Sport getrieben. Das Einzige, was der Scham auf heilsame Weise entgegenwirkt, ist die Haltung, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Aber das klappt nicht immer. Queere Freunde helfen in diesem Prozess. Und der Kontakt zu ihnen hat während der Pandemie gefehlt. Auf Lanzarote unternahm Daniel auch wieder ausgedehnte Wanderungen. Dabei dachte er an Bücher, die er gelesen hatte. Zum Beispiel an The Velvet Rage des Psychologen Alan Down. Down schreibt, dass queere Jugendliche ihr Leben so gestalten, dass sie die queere Scham unter allen Umständen vermeiden, um mit ihrer Identität klarzukommen. Doch irgendwann später, als erwachsene Menschen, ordnen sie ihr Leben noch einmal neu. Vielleicht war Daniel jetzt gerade in dieser Phase. Vielleicht war die ganze Verzweiflung Teil einer Neugestaltung. Er schöpfte endlich wieder Zuversicht. Und er beschloss, zu bleiben. Als seine Freunde abreisten, suchte Daniel sich spontan eine Ferienwohnung auf der benachbarten Insel Fuerteventura. Er hatte Angst, in Berlin wieder in den alten, deprimierenden Trott zu verfallen und rückwärts zu gehen, anstatt vorwärts. Er hatte sich ja gerade erst auf seinen neuen Weg begeben. Keine Psyche ohne Körper. In den folgenden zwei Monaten auf Fuerteventura schuf Daniel sich einen neuen Alltag. Immer noch allein, aber auf eine bessere Weise. Er nahm sich diesen neuen Raum zum Atmen, Nachdenken, Verändern und Schreiben. Er stand früh auf, schrieb, ging spazieren und er begann nach über einem Jahr des Aussetzens wieder mit Yoga. Jeden Tag. Diese Bewegungen seines Körpers setzten auch etwas in seinem Geist in Gang. Unsere Gesellschaft betrachtet Körper vor allem oberflächlich. Wie dick oder dünn ist jemand? Wie schön sein Gesicht? Wie voll sein Haar? Beim Yoga hingegen konzentriert man sich auf das Innen. Wie fühlt sich etwas an? Man geht auf Tuchfühlung und stärkt dadurch die Beziehung zu sich selbst. Yoga kann uns lehren, Dankbarkeit für den eigenen Körper zu empfinden. So trug Daniels Yoga-Praxis dazu bei, das Thema der queeren Scham auf eine liebevolle Weise anzugehen. Daniel stellte sich in der Zeit auf Fuerteventura seiner Einsamkeit und Bedürftigkeit und lernte Stück für Stück, sie zu akzeptieren. Er entwickelte Mitgefühl mit sich selbst. Die andere Seite der gleichen Medaille war das Mitgefühl mit seinen Freunden, das er nun ebenfalls empfand. Er erkannte, dass es vielen von ihnen in der einsamen Zeit auch nicht gut gegangen war. Ihr Rückzug war also kein persönlicher Angriff, der sich gegen ihn richtete. Neuanfang. Zurück in Berlin war es immer noch winterlich und dunkel. Die Menschen waren müde und frustriert, doch Daniel war auf einem guten Weg. Er brachte seinen Balkon auf Vordermann und erkundigte sich bei Silvia nach ihrem Garten, den er im vergangenen Jahr viel zu selten gesehen hatte. Eine neue Zeit brach an, von der allerdings noch niemand genau wusste, wie sie aussehen würde. Doch langsam kehrte die Normalität zurück. Eine Freundin kam vorbei, um mit Daniel einen Schrank aufzubauen. Mit einem anderen Freund ging er wandern, mit einem dritten besuchte er eine Ausstellung. Die erste seit langer Zeit. Und nun lächelte er sogar manchmal zurück, wenn ein fremder Mann auf der Straße mit ihm flirtete. Das war unser Blink zu Allein von Daniel Schreiber. Das war berührend, oder? Wir finden es schön, dass der Autor so mutig ist, sich in seiner Verletzlichkeit zu offenbaren. Was nehmen wir daraus mit? Einsamkeit ist real. Sie betrifft viele und sie tut weh. Noch schlimmer wird sie, weil wir uns häufig nicht trauen, über sie zu reden. Bei den queeren Menschen unter uns kommt mit der gesellschaftlichen Diskriminierung noch eine weitere Dimension dazu, die die Sache noch verzwickter macht. Queere Scham führt dazu, dass die Betroffenen früher oder später die Schuld auch bei sich selbst suchen. Was hilft? Einerseits können wir lernen, uns möglichst gut um uns selbst zu kümmern. Wanderungen oder Spaziergänge unternehmen, Sport treiben, für Tapeten und Perspektivwechsel sorgen, stricken oder gärtnern. Es gibt viele Aktivitäten, die uns gut tun. Aber das wichtigste Mittel gegen Einsamkeit sind freundliche Begegnungen und Freundschaften. Es hilft, über die Einsamkeit zu reden. Vielleicht fangen wir ja mal damit an.